D-Radio Wissen. Hörsaal.
Und am Mikrofon ist Katrin Ohlendorf. Hallo. Wahlkampf in Deutschland. Da ist im Netz so ziemlich tote Hose. So richtig hat unsere politische Elite die Social Media nämlich noch nicht entdeckt. Das heißt, entdeckt schon, aber so richtig zu Hause ist sie da offenbar noch nicht. Angela Merkel zum Beispiel, die ist immerhin bei Facebook und hat 235.000 Likes. Aber wenn ich ehrlich bin, haben ihre Posts für mich doch eher den Charme eines trockenen Politikunterrichts, zumal sie in der dritten Person verfasst sind. Und ihr Gegner, Per Steinbrück, duzt zwar auch schon mal und schreibt auch schon mal in der Ich-Form, das reicht aber auch nur für knapp 20.000 Likes und angesprochen fühle ich mich nicht. Und bei den anderen Politikern und in den Netzwerken, sprich Twitter und Google Plus, sieht das nicht besser aus. Dabei schielen die doch schon immer in die USA. Da lässt sich nämlich lernen. Wir erinnern uns an die Wahlkämpfe 2008 und 2012, Obamas Kampagne. Da haben die sozialen Netzwerke eine wichtige Rolle gespielt, vor allem bei den jungen Leuten, die ja auch hierzulande eher schwer an die Urnen zu bekommen sind. Aber was läuft da eigentlich anders als bei uns? Was hat Obama mit seiner Kampagne richtig gemacht? Darum geht es heute im Hörsaal. Der Politikwissenschaftler Christoph Bieber spricht über die Entwicklung der Social-Media-Strategien in Wahlkämpfen, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland. Bieber hat seit Mai 2011 die Johann Wilhelm Welker Stiftungsprofessur für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der Universität Duisburg-Essen inne. Zu seinen Forschungsinteressen gehören unter anderem Medien und Demokratie, Wahlen und Wahlkampf und Internet und Politik. Zuletzt hat er gemeinsam mit Klaus Leggewi den Band Unter Piraten – Erkundungen in einer neuen politischen Arena herausgegeben. Sein Vortrag heute lautet The State of the Social Media – Was kommt nach dem Obama-Effekt? Aufgezeichnet wurde der am 20. November 2012 im Rahmen der Ringvorlesung Wish You Were Here – Open Technologies Social Media des Instituts für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit dem C60 Kollaboratorium für kulturelle Praxis. Christoph Bieber.
Worüber rede ich? Der Titel ist schon etwas älter, den hatten wir uns relativ weit im Vorfeld dieser Veranstaltung überlegt. Was kommt nach dem Obama-Effekt? Das als ein Kernelement der Kampagne von 2008 oder ein Kernlabel aus 2008. Und so im Frühsommer war da noch nicht so viel zu erkennen, was denn kommen könnte. Es hat sich aber in den letzten Wochen und Monaten doch noch einiges getan, sodass es auch durchaus was zu berichten gibt. Damit wir hier aber, so wie auch in der Ankündigung, das ja unterteilt war in den technischen Teil, die Vorlesung, A-Note und die B-Note. Damit das auch dann stimmt, müssen Sie am Anfang ein wenig durch Theorie. Es gibt auch sowas wie Fußnoten, trotz Präsentation, aber wie gesagt eher überschaubar. Da geht es um moderne Kampagnenführung, um die Entwicklung, um die es mir geht, noch ein bisschen einzuordnen und zu sortieren. Ich will auch noch mal kurz über den Obama-Effekt, den von 2008, sprechen, über den man nun mittlerweile etwas mehr weiß, weil das, was jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist, tatsächlich noch nicht wirklich wissenschaftlich untersucht worden ist und wir uns bisher auch nur auf relativ kurzfristige Reflexionen und erste Kommentare aus den Kampagnen verlassen können, aber noch nicht wirklich endgültig von einer wissenschaftlichen Auswertung oder auch Kommentierung der Ereignisse sprechen können. Es kommen dann noch zwei Kapitel mit den Titeln When the Nerds Go Marching In. Was es damit auf sich hat, das werde ich dann nachher zu gegebener Zeit noch erklären. Jetzt geht es erstmal los mit der modernen Kampagnenführung. Das ist ein Thema, das insbesondere für Politikwissenschaftler interessant ist. Ich bin ja hier ein wenig aus der Nachbardisziplin eingeladen worden und will deshalb da zumindest noch mal ein, zwei zentrale Autoren und Texte nennen, damit der Kontext, aus dem ich komme und aus dem das für mich relevant ist, noch ein bisschen klarer wird. Das, glaube ich, hilft auch für Sie oder trägt zum Verständnis bei, warum ich bestimmte Beispiele ausgewählt habe, die vielleicht aus Ihrem Fokus nicht so zentral sind, aber aus dem der Politikwissenschaft eben schon. Und natürlich bewegen wir uns hier oder nähern wir uns dem Phänomen von unterschiedlichen Richtungen und haben entsprechend dann immer eine andere Perspektive darauf. Wenn es um Kampagnenführung geht oder Theorie der politischen Kampagnenführung, dann kommt man eigentlich nicht an Pippa Norris vorbei, die in groben Zügen die Entwicklung des Political Campaigning zusammengefasst hat in, oder gegliedert hat in drei Epochen, Pre-Modern, Modern und Post-Modern. Und sie macht diese Umbrüche vor allen Dingen an etwas fest, was für uns tatsächlich auch in diesem Wahlzyklus relevant wird, nämlich an Veränderungen und Professionalisierungsschüben im Kampagnenhandwerk. Also wie werden tatsächlich Kampagnen gestaltet, wie werden sie gemacht und was heißt das aber oder wie wirkt das auch auf das Elektorat und das und die politischen Akteure ein? Und da sind wir dann so ein bisschen schon beim State, nicht of the Union, sondern of the Media. Und das ist ja die These State of the Social Media, als eher als Frage noch formuliert. Ein Schlüsseltext hierzu ist 2000 erschienen, The Rise of the Postmodern Campaign, als Ausschnittkapitel in einem Band, A Vicious Circle, Political Communication in Post-Industrial Society. Er hat das in einem relativ umfangreichen Raster zusammengetragen, welche Merkmale die jeweiligen Entwicklungsstufen oder Evolutionsschritte der Kampagnen ausmachen. Und das sind diese hier. Ich will nicht auf alle einzeln eingehen. Wie gesagt, das ist eine Ringvorlesung. In der politikwissenschaftlichen Vertiefungsvorlesung würde man jetzt zu jedem Punkt was machen. Das tue ich an dieser Stelle nicht. Sie sehen im Vergleich schon so ungefähr, wo sich etwas verändert. Das sind sehr langsam die Punkte am unten, also das Lager der Wähler verändert sich, aber vor allen Dingen sind es eben die Bereiche, die das Gestalten der Kampagnen, die Organisation der Kampagne beschreiben. Also Berater, Spezialisten werden immer wichtiger. Es gibt eine Rückkopplung während der Kampagne, etwas, was in früheren Jahren nicht der Fall gewesen ist. Die Kommunikation in Richtung und für die Medien wird immer wichtiger und das erreicht den vorläufigen Höhepunkt in dieser dritten Entwicklungsstufe, die für Norris, sagen wir mal so, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eigentlich beginnt und man sich jetzt mittlerweile fragen kann, ist das tatsächlich noch relevant? Haben wir es hier nur mit kleinen, inkrementellen Veränderungen zu tun oder passiert tatsächlich so viel, dass wir hier von einem weiteren Umbruch sprechen können und müssten wir uns am Ende hierfür noch eine neue Überschrift überlegen? Das ist jetzt erstmal der Punkt, das ist nicht meine Absicht, das ist nur erstmal der Versuch zu zeigen, wo man, wenn man aus der politikwissenschaftlichen Kampagnenforschung kommt, sagen würde, hier spielt die Musik und das ist etwas, was man als, ja, Moment oder Hinweis auf einen Wandel stärker in den Blick nehmen muss. Und das ist natürlich vor allen Dingen die Ausrichtung der Kampagnen auf die Medien, die insgesamt über die Jahre hinweg zugenommen hat und wichtiger geworden ist in verschiedenen Formen von News- und Nachrichtenmanagement, von Inszenierungsfragen, auch von der Spezialisierung in der Kampagnenorganisation und der Entwicklung von Ereignissen, die speziell für bestimmte Medienumgebungen geplant worden sind. Und hier fällt dann gleich auf in der Norris-Klassifizierung, die ja jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, der Text war von 2000, hat man hier das Fernsehen als ein zentrales Element. Oben drüber in der Zeile Feedback, da taucht das Web mal auf, als eine Möglichkeit, eine Rückkopplung einzuholen. Das ist mittlerweile natürlich ganz anders geworden. Wir würden mittlerweile eigentlich sagen, dass der Bereich Medien mindestens mal diese drei von Norris als einzelne Kategorien umfasst, vielleicht auch zusammenführt. Also Umfrage, Techniken, Fokusgruppen, die Rückkopplung mit Fokusgruppen oder vielleicht auch gleich der Gesamtheit der Wähler ist mittlerweile medial durchaus möglich. Natürlich spielt nicht mehr nur das Fernsehen eine Rolle als Reichweitenmedium, sondern inzwischen natürlich auch das Internet. Und es werden selbstverständlich auch Ereignisse inszeniert, die auf ein Publikum im Netz abzielen und nicht so sehr, wie man das aus den alten Medienumgebungen dann eben kennt für Radio oder das Fernsehen. Und insofern war der Ansatzpunkt für den Obama-Effekt von 2008 schon nicht mehr die Medienumgebung, die in dieser klassischen Dreiteilung relevant war, sondern eine, die eben weit über die Distribution von Medieninhalten, Kampagneninhalten in den alten Massenmedien hinausgegangen ist. Das erstmal nur als Rahmung. In dem Fazit bringt Norris das eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt und man sieht dann auch gleich, die zentralen Elemente dieser Punkte, die sind durchaus relevant. Also during the last 40, wir würden jetzt sagen 50 years, the US has experienced the rise of the candidate-centered campaign, characteristically capital-intensive, heavily television-driven, run by an industry of full-time campaign consultants. Das haben wir natürlich immer noch. Wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, das müssen wir ein bisschen ergänzen. In 2008 war die Kampagnenführung sicherlich immer noch television-driven, aber mindestens mal internet-oriented. Und in 2012 würde ich, glaube ich, den Begriff television-driven so schon nicht mehr stehen lassen. Ich würde sagen, naja, das Fernsehen ist eines unter mehreren Medien gewesen oder Formaten gewesen, das im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Aber eigentlich ging es doch eher darum, mit den Inhalten gleich mehrere Medien auf einmal, mehrere Formate, mehrere Outlets auf einmal anzuspielen. Und hinzugekommen ist, und das könnte dann eine Pointe sein gegen Ende des Vortrags, der Überlegungen, es gab zusätzlich zu dieser Orientierung auf das Internet oder das World Wide Web, meinetwegen die sozialen Medien, noch etwas anderes, nämlich eine Orientierung auf Daten, also deshalb data-oriented, als weiteren Punkt, den man zumindest mal als Merkposten noch hinzufügen könnte. Das ist also die Annäherung an diese Thematik. Wenn wir uns nun das jüngere Literatur anschauen, ich komme auch schon zum Ende dieses Theorieteiles, man findet auch in neueren Texten eigentlich drei zentrale Punkte für die USA, die die Struktur der Kampagnen vorbedingen und sie rahmen. Das sind drei Variablen, wie es hier in diesem Ausschnitt von Christopher Vlasian genannt ist. The media environment, the regulation of advertising and the availability of campaign money. Und genau diese drei Punkte waren tatsächlich sowohl in 2008 wie auch in 2012 zentral. Wir würden sagen, bei Medienumgebung, natürlich mehr als television-driven, waren das in 2008 schon die Nutzung sozialer Netzwerke, wenn man so will, jetzt stabilisiert in 2012. Die Regulierung von Wahlkampfanzeigen war ein großes Thema in den USA, gipfelnd in einer Entscheidung des Supreme Court, zu der ich ganz, ganz kurz nur dann noch was sagen will. Und entscheidend auch für die Gestaltung dieser Kampagne und letztlich dann auch für die Digitalität, wenn man so will, der Kampagne war natürlich auch die Menge des Geldes, die vorhanden war. Und dafür waren mitverantwortlich in 2012 insbesondere Super PACs, eine neue Form der Kampagnenfinanzierung, die es ermöglicht hat, weiteres Geld in die Kampagne hineinfließen zu lassen und als besondere Möglichkeit vollkommen abgekoppelt von den offiziellen Kampagnenstrategien der Kandidaten, sondern tatsächlich auf eigene Faust, was für viele Kritiker ein wesentlicher Ansatzpunkt gewesen ist, diesen sehr stark geldorientierten Wahlkampf anzugreifen. Und einer derjenigen, die das am virtuosesten, wenn man so will, gemacht hat, war Lawrence Lessig, der das auch ordentlich medial begleitet hat. Im März wies er darauf hin, dass 80% des Geldes über die Super PACs, die in den Wahlkampf eingeflossen sind, von weniger als 200 Leuten stammte, um diese Schlagseite nochmal aufzuzeigen, dass das Geld oder die Möglichkeiten, fast unbegrenzte Geldflüsse in Richtung der Kampagnen zu installieren, dazu führt, dass wir hier so eine Verlängerung dieser Occupy-Diskussion zwischen dem 1% und dem 99% haben. Und sagt also, zu dieser Zeit wurden 4/5 der Kampagnenmittel eben von 200 Leuten gesponsert, die man alle in eine einzelne Boeing 767 stecken kann, nur um die Größenordnung zu verdeutlichen. Das hier wäre jetzt der politikwissenschaftliche Hintergrund. Möglich war das aufgrund eines Supreme Court-Urteils. Da ging es auch um mediale Inhalte. Dürfen Filme, die sich deutlich gegen einen Kandidaten oder in diesem Fall eine Kandidatin, nämlich Hillary Clinton, richten, in den Wahlkampf genutzt werden? Und dürfen die Mittel, die man dafür aufwendet, als Wahlkampfausgabe eingestuft werden oder nicht? Die Entscheidung letztlich, die gesagt hat, das ist in Ordnung, so hat dann dazu geführt, dass es mit den Super PACs ein neues formales Organ gegeben hat, das letztlich dazu geführt, dass immer mehr Geld in die Kampagnen gestreut wird. Hier mal ein paar Zahlen, die aktuell sind, nur um den Hintergrund deutlich zu machen, warum der Wahlkampf letztlich auch so ausgesehen hat, wie er ausgesehen hat. Sie sehen hier eine Liste der Spenden eine Woche vor dem Wahltermin, Ende Oktober. Sind in Richtung der Super PACs Gelder geflossen in Höhe von hier 130 Millionen in Richtung eines Super PACs, der Romney unterstützt. Die zweite Zeile ebenso nochmal 80 Millionen in Richtung Romney und dritte Zeile dann nur 63 Millionen in Richtung Obama. Insgesamt summierte sich das dann zu einem Wahlkampf, der erstmals insgesamt gesehen das Volumen von 1 Milliarde Dollar überschritten hat. Und wir sehen auch unten in diesem zweiten kleineren oder in dieser Visualisierung unten, dass die Menge des Geldes, die eben außerhalb der Kampagnen erhoben wurde und dann auf Umwegen in den Wahlkampf wieder hineinflossen, mit Abstand nochmal die größte Summe auch im Vergleich zu den Vorjahren darstellt, sodass diese Sorge, dass Geld dominiert den Wahlkampf, absolut nicht unbegründet und unberechtigt gewesen ist. Das also als Hintergrund, Modernisierung der Kampagnenentwicklung. Frisches Geld kommt in den Wahlkampf und damit soll es aber nun genug sein, denn jetzt geht es ja eigentlich darum, was ist passiert, was ist als Social Media Dimension im Wahlkampf zu benennen. Auch da nochmal, es ist wichtig, auf den Wahlkampf von Obama 2008 einzugehen, ganz, ganz kurz nur. Es gilt eigentlich als das Erfolgsgeheimnis damals, dass Obama es geschafft hat, über die gesamte Dauer des Wahlkampfs die relevanten Social-Media-Plattformen in die Kampagne zu integrieren, sich dort den Wählern und vor allen Dingen auch ja, bis dahin vielleicht noch Nicht-Wählern zu präsentieren und diese Möglichkeiten der Kommunikation in den sozialen Medien auch produktiv in die eigene Kampagne zu integrieren. Es ist immer noch hilfreich, sich die Anfänge anzuschauen, gerade, und das passiert jetzt nach der Wahl auch wieder in fortgeschrittenem Maße in Deutschland, sich Gedanken darüber zu machen, was davon ist denn nun auch möglich in Deutschland. Und wir sehen, wenn wir auf 2008 schauen, dass die Erfolge, die Obama hatte im Wahlkampf, nicht über Nacht gekommen sind, sondern dass es einen langen Zeitraum gebraucht hat, um den Resonanzboden tatsächlich erst aufzubauen. Und wenn wir uns diese für sich genommen vielleicht relativ eindrucksvolle Kurve anschauen, die beginnt am Tag nach der Wahl in 2008. Einen steilen Knick nach oben, steigt langsam an. Der zweite steile Knick nach oben ist die Inauguration Anfang 2009. An dieser Stelle hat die Zahl der Facebook-Freunde von Barack Obama erst diesen Wert etwas über 5 Millionen erreicht. Am Wahltag waren es noch weit weniger als 2 Millionen oder um die 2 Millionen. Wenn wir das ein wenig länger zurückverfolgen, dann sieht der Aufbau dieser Kurve so aus. Und dieser flache Bereich in 2008, das ist der eigentliche Longtail, könnte man ja fast sagen. Also der lange Weg hin zu den Netzwerkeffekten in den sozialen Medien, die in 2008 zwar ansatzweise vorhanden waren, aber die großen Sprünge sind tatsächlich erst mit dem Wahltag und dann mit der Inauguration erfolgt. Und diese Grundentwicklung, die Obama im Gegensatz zu Romney in 2008 durchgemacht hat, also der Benefit des Wahlerfolges in den sozialen Medien, war natürlich ein erster Anschub für auch die weiteren Aktivitäten in den sozialen Medien. Ähnlich verlaufen die Kurven bei Twitter, die dazu führen, dass Obama natürlich mit einer weit größeren Gefolgschaft dort aktiv werden konnte zu Beginn des 2012er Wahlkampfs. Ich würde aber gar nicht mal so sehr diese Reichweiteneffekte, auch wenn 2008 dafür verantwortlich machen, dass der Wahlkampf von Obama tatsächlich erfolgreich war. Wichtiger war es eigentlich, dass man in der Kampagne verstanden hat, wie soziale Netzwerke funktionieren, was sie erfolgreich macht, was sie ausmachen, und hat es verstanden, diese Mechanismen auf die eigenen Kampagnenangebote zu übertragen. Das waren viele Aussagen der Organisatoren der 2008er Kampagne dann zu lesen. Die sagten, Facebook ist super, wenn du mit deinen Freunden in Kontakt bleiben willst, wenn du ihnen etwas schicken willst, aber es ist nicht besonders handlungsorientiert, not very action oriented. Deshalb hat man auf der Kampagnenseite von Barack Obama, Mybo, also mybarackobama.com, zusätzliche Angebote geschaffen, die diese Handlungsangebote eben auch dann in die Tat umsetzen sollten und die Menschen versucht hat, über ein eigenes, kleineres, aber aktionsorientierteres soziales Netzwerk dann an sich zu binden und für die Kampagne zu gewinnen. Das war eigentlich der wesentliche Erfolgsfaktor für die 2008er Kampagne, ein Erfahrungsschatz, auf dem dann in 2012 natürlich aufgebaut werden konnte. In a sense, Mybo redirects the energy of social networks to specific campaign-oriented tasks such as canvassing neighborhoods. Das ist schon 2008 angelegt gewesen. Ein zentraler Punkt besteht nicht nur darin, in den sozialen Netzwerken präsent zu sein und dort große Reichweiten zu erzielen, sondern Man muss diese Energie, in Anführungszeichen, auch wieder aus diesen sozialen Netzwerken hinaus bekommen, letztlich auf die Straße, an die Türen, um dann tatsächlich von Tür zu Tür gehen zu können, anzuklopfen und Leute dann analog zum Wählen zu überzeugen. Was die sozialen Netzwerke auch gemacht haben oder die Nutzung der digitalen Medien auch gemacht haben, war, dass automatisch in 2008 schon eine Art Organisationsstruktur aufgebaut wurde, die uns hier in Deutschland als Menschen, die in einer Parteiendemokratie leben, nicht vollkommen unbekannt ist. Das System, das aufgebaut wurde, die Unterstützerorganisation im Netz, works like a pyramid, with state officials given access to a lot of functionality and growing numbers of people below them, down to the volunteer level. Das ist auch aus 2008, all politicking is local. Diese Pyramidenstruktur kennen Sie, wenn Sie zum Beispiel europäische, deutsche Parteistrukturen sich vor Augen nehmen. Es gibt eine Bundesebene, es gibt die Landesverbände, Unterbezirke, Bezirke und so weiter. All das hat sich gewissermaßen automatisch in der Kampagne abgebildet. Wenn man sich dort registriert hat, suchte man sich den Bundesstaat aus, in dem man lebte. Das ging immer weiter bis auf die Ebene einzelner Städte oder Nachbarschaften, denen man sich zuordnen konnte. Man wurde dann mit den Informationen versorgt, wer dort auch aktiv war, und konnte dann entsprechend vor Ort mitwirken. Alles noch 2008. Man hat Informationen verteilt über das Netzwerk mybarackobama.com, wie kann man helfen, Anleitungen zum Telefonieren, kurze Erklärvideos, all das war schon da, hat in 2008 durchaus gewirkt, aber natürlich auf einer ganz anderen Skala, als das in 2012 der Fall war. Auch die Zahlen, die man für 2012 noch nicht kennt, werden diese hier um ein Vielfaches übertreffen. Also vielleicht nicht unbedingt bei den Profiles, also on mybarackobama.com 2 million profiles were created. So ähnlich wie man es eben aus Facebook oder anderen sozialen Netzwerken kennt, meldet man sich dort an, hinterlässt seine Daten. Das geschah 2008 2 Millionen Mal. Ich bin gespannt, was 2012 dann da stehen wird. Es wurden 200.000 Events organisiert, es gab so und so viele Blogposts und so weiter und so weiter. Das alles wissen wir über die 2008er-Kampagne. Wir wissen auch, da haben gesehen, dass es auch ein spielerisches Element gab in diesen Kampagnen für ihre Aktivität in den verschiedenen Phasen des Wahlkampfs. Gab es Punkte, man bekam dann so einen Ergebniszettel und hat dann gesehen, mit seinen 40 Punkten ist der Kollege, der hier den Screenshot gemacht hat, 266.442. gewesen. Nicht so super, aber auch nicht so schlecht, also unter 2 Millionen. Und diese Motivierung in der horizontalen Ebene ist etwas, was wir in 2008 und dann auch 2012 immer wieder gesehen haben. Auch hier noch Zahlen aus 2008, 3 Millionen Anrufe, 70.000 Menschen haben 30 Millionen Dollar gespendet. Das wird auch in diesem Jahr sehr viel mehr gewesen sein. Das alles ist wichtig, weil diese Dinge wurden in einer ähnlichen Weise oder in einer weiterentwickelten Form tatsächlich dann auch in 2012 wieder angewendet. Die Website war natürlich noch da, auch ein Großteil der Daten, und wer sich in 2008 in der allgemeinen Obama-Manie dort registriert hatte, bekam auch in 2012 automatisch wieder sehr viele E-Mails von Barack, Jim oder Michelle. Und insofern hat das schon einen großen Vorteil gehabt für die Organisation der Kampagne. So, when the nerds. Jetzt kommen wir nun zum State of the Social Media 2012. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, es ist eigentlich noch zu früh, sich systematisch damit auseinanderzusetzen. In dieser Zeit, gerade mal 2 Wochen nach der Wahl, können wir schon sagen, in welche Richtung sich die Kampagne entwickelt hat, aber über die Effekte und die Wirkung können wir natürlich bestenfalls spekulieren. Was man aber gesehen hat im Laufe der letzten Wochen und Monate des Wahlkampfs war, dass die Präsenz in den sozialen Netzwerken systematisch ausgeweitet wurde. Eigentlich zumindest bei Obama war man auf jeder Plattform präsent. Nur als willkürlich herausgegriffenes Beispiel auf Pinterest. Hier mal einige Pins von Michelle Obama, die dort Rezepte, Bilder aus dem Garten oder Familienfotos bereitgestellt hat und dort auch eine, naja, hier 46.000 Follower erreicht hat. Es geht nicht so sehr um Reichweite, sondern hier geht es darum zu zeigen, dass man diese Plattform kennt und dass man tatsächlich auch in der Lage ist, sie adäquat anzuwenden. Eher in der Testphase, und man kann dann wiederum überlegen, was macht man denn wohl beim nächsten Mal damit. Außerdem, sehr viel wichtiger als noch 2008, ist der Bedeutungszuwachs von Mobil- und Echtzeitkommunikation. Also Twitter zum Beispiel während der Fernsehdebatten als Werkzeug zur Rapid Response der Kandidaten, aber auch der Wähler, die sich diese Debatten angeschaut haben. Ein Beispiel jetzt mal aus der anderen Richtung. Mitt Romney hat am Wahltag getwittert. Man hat in der Romney-Kampagne auch versucht, diese Plattformen zu bespielen, aber nicht so intensiv und experimentierfreudig wie bei Obama. Hier das typische Bild, das wir in Deutschland eigentlich noch als kurzen Einspielfilm in den Nachrichten kennen. Das wird natürlich getwittert mittlerweile. Der Kandidat und seine Frau gehen zur Wahl und stimmen ab. Das wird dann auch einige Male weitergeleitet und stellt einen eigenen Kommunikationskanal des Kandidaten dar. Online-Video hatte ich eigentlich so ein bisschen im Verdacht als ein wirklich wichtiges Element des Online-Wahlkampfs in 2012. Auch hier sind noch keine Auswertungen fertig. Einige Kollegen in den USA haben sich das angeschaut und zählen und werten aus, was dort alles Online-Video distribuiert wurde. Was man aber an einigen Beispielen ohne groß zählen zu müssen sieht, es gibt mittlerweile eine relevante Konkurrenz, zum Beispiel YouTube, das dazu beiträgt, auch wieder als Distributionsplattform zu funktionieren. Also hier, das ist ein Bild aus der vollständig über YouTube verfügbaren aus der Town Hall-Debatte zwischen Obama und Romney. Und die Zahl unten, Aufrufe 6,4 Millionen, ist nicht so schlecht. Eingestellt, das ist wiederum auch interessant, hat diese Debatte die New York Times. Also auch hier, ja, was für ein Medienakteur war denn nun hier am Werk und wer hat tatsächlich hier dieses Videoformat in die Berichterstattung integriert? Es war zum Beispiel auch am Wahltag so, die Rede von Barack Obama, die die meisten vermutlich ja im Fernsehen verfolgt haben, konnte man auch im Netz auf der Homepage der New York Times schauen. Dort war eingegliedert in die Startseite das Live-Bild aus Chicago. Also auch hier bewegt sich etwas und hier haben wir nun Reichweiteneffekte, die mindestens mal zum Local Cable in den USA schon konkurrenzfähig sind, was die Reichweite angeht. Schließlich, ja, der Umgang mit Daten, das Erheben von Daten, das Wühlen in den Daten, Data Mining und das Finden von Spuren in Richtung der Wähler, das hat sich wohl, so wie es jetzt aussieht, wenige Tage nach der Wahl, als ein sehr, sehr wichtiges Rückgrat der Kampagne erwiesen. Es kursierten, ich komme dazu auch dann später nochmal kurz, häufig solche Bilder. Sie sehen hier einen Kartenausschnitt. Visualisierung wäre ein eigenes Thema im Wahlkampf. Das wichtig wäre hier ein sehr schönes Beispiel. Wir sehen einen Kartenausschnitt mit vielen Punkten in Blau, in Rot und in Violett versehen. Und jeder Punkt steht für einen Haushalt und jede Farbe steht entweder für einen demokratischen Haushalt, Blau, einen republikanischen, Rot und einen Undecided Voter, das wäre der Violette. Und das weiß man zum einen aus den Voter Registrations, die ja offen sind in den USA. Wenn man sich in manchen Staaten, nicht überall, registriert zur Wahl, dann kann man angeben eine Affiliation zu einer Partei. Und diese Daten sind öffentlich oder werden verkauft und werden dann in Kampagnenaktivitäten wieder integriert. Und es ist natürlich relativ einsichtig, dass wenn man als Kampagnentreibender kurz vor der Wahl weiß, so sieht es dort vor Ort ungefähr aus. Wir haben hier einen Haushalt, der nicht nur in 2008, sondern auch bei den Zwischenwahlen 10, 6 und 2004 Republikaner gewählt hat. Dann überlege ich mir zweimal, sowohl als Republikaner als auch als Demokrat, da überhaupt nochmal an die Tür zu klopfen. Oder ich gehe zwei Häuser weiter, der ist violett, da könnte ich ja vielleicht noch was gewinnen. Oder aber man überlegt sich, was ist die Strategie? Mobilisierung der eigenen Basis, also klopfe ich nur an die Farben, die mir gefallen und stelle sicher, dass die Leute auch wirklich wählen gehen. So etwas weiß man einfach dann und kann die entsprechende Planung für das sogenannte Ground Game besser vornehmen.
Im D-Radio-Wissen-Hörsaal geht es heute um die Rolle der Social Media im amerikanischen und auch im deutschen Wahlkampf. Der Politikwissenschaftler Christoph Bieber trägt vor. Er ist Professor für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der Uni Duisburg-Essen. Gleich gibt er noch weitere Beispiele aus der Obama-Kampagne 2012 und fragt danach, wie sich politische Online-Strategien entwickeln werden und was das vor allem auch für Deutschland bedeutet.
D-Radio-Wissen. Hörsaal.
Ich will noch ein paar weitere Beispiele aus der Kampagne 2012 anführen, die aus meiner Sicht sehr interessant sind. Hier zunächst mal die Verbindung Social Media und Wählen, also Social Media Voting oder Social Voting, ich weiß gar nicht genau, wie man es vielleicht nennen sollte, nämlich die ziemlich direkte Verbindung des Wählens oder halt des Nichtwählens mit der Kommunikation in sozialen Netzwerken. Soziale Netzwerke waren ja hier durchaus auch schon ein Thema, und wenn man sich in der auch deutschsprachigen Forschung ein bisschen damit auseinandersetzt, dann ist Ihnen da vielleicht schon mal der Kollege Jan Schmidt über den Weg gelaufen, der, wie ich finde, sehr überzeugend die Überlegung formuliert hat, dass, wenn man soziale Netzwerke nutzt, dort eigentlich drei Dinge tut. Vor allen Dingen so etwas wie Informationsmanagement betreibt, indem man Dinge, die einem wichtig sind im Netz, weiterleitet, teilt, kommentiert. Identitätsmanagement betreibt, also das eigene Profilbild frisiert oder das eigene Profil mit möglichst coolen Links und Verweisen ausstattet. Und das Beziehungsmanagement, also die Organisation der Freunde oder Nicht-Freunde auf Facebook oder in anderen Netzwerken, sind drei zentrale Elemente, die die Nutzung sozialer Medien zu determinieren scheinen. Geht man nun davon aus, dann könnte man meinen, dass in sozialen Netzwerken im Umfeld von Wahlen, in sozialen Netzwerken auch allgemeine wahlbezogene Informationen gesucht und verbreitet werden, dass man in den Nutzerprofilen Informationen zur Stimmabgabe, also Ort, Zeit, Wahl oder Nichtwahl, und vielleicht auch zu politischen Präferenzen finden wird, und dass diese Informationen eben auch innerhalb der eigenen Netzwerke oder des eigenen Netzwerks verteilt werden. Für dieses entstehende Netzwerk hat Jan Schmidt und in den USA ähnlich Dana Boyd den Begriff der persönlichen Öffentlichkeit, Personal Public, gefunden. Und das ist, wenn man so will, nun auch wieder sehr interessant aus einer politikwissenschaftlichen, aber auch aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive. Es geht beim Wahlkämpfen nicht mehr wie in den klassischen Medienwahlkämpfen um die Adressierung der Medienöffentlichkeit, sondern es geht zunehmend um das Eindringen und das Adressieren einer persönlichen Öffentlichkeit. Was das heißt, das wissen wir alles noch gar nicht. Wir ahnen es vielleicht. Und es gibt ein paar Beispiele, wo man dann auch den Bereich zu Rate ziehen kann, für den ich in Duisburg auch stehe, nämlich ethische Fragen. Was ist das, was dort eigentlich passiert ist in den USA? Kann man das tatsächlich noch gewissermaßen vereinbaren mit den Ansprüchen an Wahlkampfführung, an ja, die Auswahl des Personals für politische Ämter? Oder geht es zu weit? Also in Deutschland haben wir diese Diskussion eigentlich schon, in den USA muss man mal sehen, ob all das, was in der 2012er-Kampagne möglich war, auch 2016 dann wieder gemacht werden wird. Das ist also der Hinweis, dieses Werkeln in den personalen Öffentlichkeiten, um Wähler zu mobilisieren oder auch von der Wahl abzuhalten, das ist ein entscheidender Schritt gewesen, eine wichtige Aufgabe der digitalen Kampagnenführung, eben bei der Realisierung des GOTV, des Get Out the Vote, worum es am Ende, in den letzten Tagen vor der Wahl immer geht. Social Voting, noch ein paar Gedanken dazu. Ich meine damit dann nicht nur dieses Kommunizieren über die Wahlentscheidung, das konnte man sehr gut machen, das konnte man mit Facebook machen, das wurde alles gezählt, man konnte dann auf einer Karte sehen, wo, wie viele Menschen über Facebook mitgeteilt haben, dass sie gewählt haben, unter Umständen, wen sie gewählt haben. Man konnte sein Twitter-Avatar mit dieser Badge versehen, I voted. Es gibt Häufungen, man konnte, also aufgrund dieser Daten konnte dann wiederum Facebook sagen, wann in welchen Staaten am meisten gewählt wurde, wie sich das Alter der Wähler verteilt hat und so weiter. Also das eigentlich nur Fingerübungen, die aber aufgrund dieser freiwillig vorgegebenen Informationen dann auch gut nachvollziehbar waren. Es gab Angebote wie Vote with Friends, die versucht haben, quasi quer, horizontal in den sozialen Netzwerken zu funktionieren und Menschen zum gemeinschaftlichen Wählen zu bewegen. Vielleicht auch umgekehrt genutzt, zum Fernhalten von der Urne. Und man könnte natürlich auch sagen, also in diesem Fokus mit Blick auf, wir nutzen soziale Netzwerke, um mehr Menschen an die Urne zu bekommen, das ist eine gute Sache. Allerdings hat sich sehr schnell gezeigt, es wächst natürlich auch die Gefahr der Beeinflussung von Wählern, die sich eben dann an den meinungsstarken Multiplikatoren, die es in den sozialen Netzwerken eben gibt, orientieren. Es gibt dazu auch schon eine erste Studie auf Basis eines Experimentes, wo man eben festgestellt hat, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen den Äußerungen meinungsstarker, also Meinungsführer, in den sozialen Netzwerken und der Aktivität ihrer Freunde, Fans und Follower. Also das ist ein Mechanismus, der funktioniert. Und das kann man zunächst einmal, wie gesagt, positiv sehen, aber es gibt durchaus auch kritische Punkte. Denn es gab gewissermaßen als dunklen Nebenaspekt auch so etwas wie das Vote-Shaming. Dass man also durch die Kommunikation in den sozialen Netzwerken und eben dem Wissen, ob jemand bereits gewählt hat oder nicht, sich das tatsächlich auch zunutze gemacht hat, um Menschen, wenn man so will, regelrecht an die Urne zu treiben. Das war teilweise recht erstaunlich, zu welchen Techniken man da gegriffen hat. Es gibt ein schönes, unschöne Beispiel einer Bloggerin, die dummerweise auch gleichzeitig Juraprofessorin ist, die darüber geschrieben hat. Und sie hat den Begriff verwendet, to shame and pressure someone about voting. Und das ist natürlich etwas, was man aus einer demokratiepolitischen Perspektive durchaus in den Blick nehmen kann. Und sie hat sich gestoßen daran, dass sie tatsächlich kurz vor der Wahl Informationen erhalten hat über das eigene Stimmverhalten und das ihrer Nachbarn. Das sah dann so aus. Man bekam ein Schreiben, Dear Registered Voter, also das war der Hintergrund. Wer registriert ist, ist gewissermaßen ein offenes Buch. Sie sehen unten rechts eine Liste mit hat gewählt, hat nicht gewählt. Die Namen und die Adressen, die auch auf diesem Zettel waren, die sind hier unkenntlich gemacht. Oben links ist der Name der Bloggerin Ann Althaus, die das eben online gestellt hat. Aber das sind dann Techniken, die entstehen auf Basis der Informationen, die über nicht nur soziale Netzwerke zugänglich sind, sondern eben auch frei verfügbare Datenbanken oder verkaufte kommerzielle Datenbanken. Und die aber dann eine größere Verteilung erreichen und möglicherweise eine größere Durchschlagsfähigkeit erhalten, wenn sie eben auch in den sozialen Netzwerken zirkulieren. Und diese Form des Social Voting ist doch durchaus, ja, zunächst einmal als bedenklich zu notieren. Politische Echtzeitkommunikation. Auch darüber ist schon viel gesagt worden. Wir können hier noch nicht wirklich sagen, was das ganze Twittern und Liken und Retweeten nun gebracht hat. Trotzdem ist es interessant. Ich würde es vorläufig erstmal als eine Art Echo dieses Social-Media-Wahlkampfs bezeichnen. Wer am Wahltag getwittert hat, und das waren viele, der hat das vermutlich auch schon vorher getan. Und insofern ist die Überlegung, dass in diesen Social-Media tatsächlich etwas passiert, kaum von der Hand zu weisen. Und wir sehen nun tatsächlich, dass das Internet als Kampagnenraum mittlerweile zumindest in den USA absolut etabliert ist. Und das gilt sowohl für die Politik, das gilt für die Medien, das gilt aber auch für die einfachen Bürger. Das prominenteste Beispiel eigentlich für die Echtzeitkommunikation wäre dieses Bild, Four More Years. Ich dachte ja zuerst, wie, die bleiben nur 4 Jahre zusammen? Weil es fehlt eigentlich jeder Verweis auf den Wahlerfolg. Es ist aber einfach durch die Echtzeitkommunikation, es war am Wahlabend, es war gewissermaßen die Kommunikation aus der Kampagne heraus. Man hat gewonnen, sonst würde man sowas nicht twittern. Interessant ist der Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt, 7:45 Chicagoer Zeit, hat noch bei weitem nicht jedes Fernsehnetzwerk den Call gegeben und gesagt, jawohl, er hat wirklich gewonnen. Nein, die Kampagne wusste einfach, dass sie gewonnen hat, weil die Daten, die vorlagen, so deutlich waren oder deutlich genug, dass sie sagen, okay, wir haben gewonnen, wir können diese Informationen über diesen Weg nun deutlich machen. Ein interessanter Punkt, was das Verhältnis Wichtigkeit von Medien und Öffentlichkeit eben angeht. Die Peaks, wann am meisten getwittert wurde, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es wurde über Twitter auch gratuliert. David Cameron hat das gemacht. Mohd Najib Tun Razak, den Sie alle kennen. Malaysia, hat fast 1 Million Follower auf Twitter. Und Julia Gillard aus Australien. François Hollande und Angela Merkel haben Telegramme geschickt. Im Rücken, wir wollen Mitt Romney nicht vergessen, im Rücken der Obama-Kampagne war natürlich Romney auch aktiv, längst nicht so aktiv wie Obama. Die Frequenz der Tweets war sehr viel niedriger und wir sehen jetzt so in den nächsten oder in diesen Tagen, wie diese Unterstützung in den Netzwerken so langsam abbricht, man verlässt den gescheiterten Kandidaten, das ist nicht schlimm. Es zeigt eher, dass diese sozialen Medien tatsächlich fallbezogen für einen bestimmten Moment, für eine konkrete Anwendung genutzt werden. Danach macht man eben etwas anderes. Das ist insofern interessant, weil sich nun die Frage stellt, was man mit den Daten macht. Also werden sie weitergepflegt, lässt man den Account ruhen? Was macht Romney, was macht vor allen Dingen Paul Ryan zum Beispiel aus den Daten, die er sammeln konnte während seiner Kampagne um das Vizepräsidentenamt. Bei Obama ist kein Zufall, dort laufen gerade Umfragen und man versucht natürlich auch den Datenbestand im Wissen, dass gerade nach der Wahl, das 2008 ja massiv nach oben ging, jetzt noch weiter zu profitieren und Daten zu sammeln. Nicht für die nächste Obama-Kampagne, aber naja, da wird sich schon ein Abnehmer finden. Das Ganze am deutlichsten sieht man hier auf der schönen Website Disappearing Romney, wo man in Echtzeit sehen kann, wie die Kurven nach unten gehen. Also links, das sind die Facebook-Likes. Andererseits, also von diesem Niveau würden in Deutschland viele gerne fallen. Also das sind immer noch über 12 Millionen. Und auch bei Twitter geht es zwar bergab, aber man sieht, es sind immer noch knapp 1,8 und der Verfall ist nicht ganz so schlimm, wie diese Live-Seite den Eindruck erweckt. Also es geht bergab, das ist verständlich, das ist normal, aber auch da sind relevanten Datenmengen angefallen. Damit bin ich bei den Big Data, den großen Daten und den Umgang damit. Das scheint tatsächlich die Weapon of Choice, wenn man so will, gewesen zu sein. Hier sagen zumindest die Obama-Kampagne, liegt ein zentraler Vorteil gegenüber Romney. Es haben sich Firmen, Campaign Grid hatten wir vorhin schon gesehen, das waren die mit den farbigen Punkten. Es gibt andere Firmen, Resurgent Republic, die dann Datenmaterial vor der Wahl und nach der Wahl sammeln und sie in häufig solchen Grafiken aufbereiten und sie dann natürlich auch wiederum den Kampagnen zugänglich machen. Interessant ist, dass sich hier so eine Schere auch zeigt. Es gibt Firmen, die bedienen ausschließlich demokratische und es gibt wieder andere Firmen, die bedienen ausschließlich republikanische Kunden. Und so wird allmählich erkennbar und nachvollziehbar, dass für einige Beobachter die Kampagne ein Contest powered by Geeks gewesen ist. Ja, also die Computerfreaks waren am Start und haben offensichtlich in entscheidenden Situationen auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die Obama-Kampagne gewonnen hat. Es ist ein anderer Zustand als in Deutschland. Hier ein Ausschnitt aus einem Artikel in New Scientist dazu. Campaigns start with public data on voters registration, gender and past turnout in elections. Das ist das, was frei verfügbar ist. This may include party affiliation and in some states also information on race. They then purchase consumer data revealing what cars people own, what magazines they subscribe to, what websites they visit and so on. Und durch dieses Bild, also frei verfügbare Informationen über Wahlverhalten, Parteienpräferenzen kombiniert mit Konsumerdaten, ergibt sich dann für die Kampagnenteams ein Bild, ein gläserner Wähler, wenn man so will, oder Bürger, den man dann versucht, mit möglichst maßgeschneiderten Botschaften zu überzeugen, zur Wiederholung seiner Wahlentscheidung zu mobilisieren oder auch nur ein Ausschlussverfahren vorzunehmen, um zu sagen, wo lohnt sich denn überhaupt weiteres Investieren von Geldmitteln in intensivierte Kampagnenaktivitäten. In Deutschland liegen solche Daten in sehr viel geringerem Maße vor. Außerdem gibt es jedoch eine deutlich skeptischere Haltung im Umgang mit Daten und Fragen des Datenschutzes. Deshalb sind viele der Techniken, die in den USA angewendet wurden, in Deutschland mindestens mal im nächsten Jahr nicht anwendbar. Wieder hat Obama also gewonnen und das war dieses Mal nicht nur die Präsenz in den sozialen Netzwerken, sondern tatsächlich auch das technische Know-how, solche großen Datenmengen anzuhäufen, zu verwalten und dann tatsächlich in den letzten Tagen vor der Wahl auch verfügbar zu halten. Und das ist ein nicht unerheblicher technologischer Aufwand. Dass das funktioniert, darüber ist man sich mittlerweile so gut wie einig, liegt nicht nur an dem aktuellen Wahlzyklus, ich hatte es am Anfang angedeutet, die Wurzeln gehen zurück bis nach 2008. Andere Beobachter sagen sogar, wie Daniel Kreis, bis 2004 die gescheiterte Kampagne von Howard Dean, die auf der Organisationsebene von den gleichen Firmen oder von der gleichen Firma mitgestaltet wurde, die in 2008 und jetzt in 2012 die Technik für Barack Obama geliefert hat. Und das Wichtige ist tatsächlich neben dieser Technik, dass man es schafft, diese Möglichkeiten auf die Struktur und den Kontext der Kampagne zu übertragen. Von Kreis ist jetzt gerade erschienen, Taking Our Country Back, The Crafting of Network Politics from Howard Dean to Barack Obama. Das also als Anleitung, wie man das macht und eben in einer relativ langen Sicht es auch nur machen kann, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Und erkennbar wird auf diesem Weg, es sind nicht die neuen Techniken allein, es sind nicht die Daten allein, sondern es ist immer auch die Verbindung mit der Kampagne im realen Raum, dem sogenannten Ground Game. Insofern verweist der Kollege Andreas Jungherr, Politikwissenschaftler aus Bamberg, auf Englisch. The new tools and techniques used by the Obama campaign are specific answers to a specific campaign context. The innovations of the Obama campaign are rooted in the organizational culture of the campaign itself and the culture of its allies. Und die zwei wesentlichen Veränderungen, die er feststellt, sind der quantitative Turn bei der Auswahl, der Bewertung und der Interpretation schon vorhandener Kampagnentechniken, offline und online, und tatsächlich eine starke Betonung der Möglichkeiten und der Erweiterung der Möglichkeiten der Menschen, nicht der Maschinen, der Menschen, die die Kampagne dann machen. Das ist vermutlich die Lektion, die Lehre, die man wird ziehen können, auch für die Kampagnen in Deutschland, ohne dabei auf dieses technische Rückgrat zurückgreifen zu können, wie es in den USA der Fall war. Und wie gut es dann funktioniert, das werden wir im nächsten Jahr sehen. Noch ein Hinweis, Andreas Jungherr hat das auch nicht in einem wissenschaftlichen Aufsatz, sondern in seinem Blog, nicht bei Twitter, doch er hat über Twitter auf den Blog verwiesen, also auch das kann man da lesen, er hat es hier zusammengefasst mit weiterführenden Lesehinweisen, also ganz interessant, und dass die Big Data dann auch die Wissenschaft beschäftigen werden, das zeigen dann auch Publikationen, die kommen werden, ein Journal, das im nächsten Jahr startet mit der ersten Ausgabe und das sich eben dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive damit befassen wird. Und ich vermute mal, da wird in nicht allzu langer Zeit dann auch mal ein Text über Big Data und die Campaign erscheinen. Zum Schluss. When the Nerds hieß das Kapitel eben. Die waren 2008 am Start, sie waren in 2012 am Start. Wo führt das hin? When the Nerds Go Marching In klingt gut, ist nicht von mir. Wir sehen jetzt mal hier ein paar dieser Nerds. Ja, an was erinnert Sie das? Wenn Sie ein solches Bild sehen, denken Sie sich mal diese blau-weiß-rot USA-Utensilien weg. Nur Männer, komisch gekleidet, hier vorne, das geht irgendwie noch. In Deutschland würde man sagen, die sehen ja aus wie Piraten. Das ist also vielleicht, also das ist ein Teil des Kampagnenteams, Technikteams von Barack Obama vor kurzem in einem sehr schönen Artikel mit dem Titel When the Nerds Go Marching In beschrieben in The Atlantic, also sehr plastisch beschrieben, was dort passiert ist, wie man Serverausfälle simuliert hat, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, bis hin eben zu den Persönlichkeiten, die diesen Wahlkampf bestimmt haben. Und der Begriff des Nerds ist ja nicht besonders wohlgelitten in der öffentlichen Meinung. Wenn man sich aber solche Exemplare hier anschaut, wie Harper Reed, eine der zentralen Figuren, da würde ich sagen, also das ist kein Nerd mehr, das ist doch eher so ein Hipster. Vielleicht auch so ein Hipster-Nerd oder Nerd-Hipster, ich weiß es nicht genau. Aber das muss man sich, glaube ich, tatsächlich mal genauer anschauen, was für eine Kultur der Kampagne, Culture of the Campaign, war eines der Schlagworte, die relevant sind, hier tatsächlich im Hintergrund gewirkt hat und was aus dieser Kultur tatsächlich dann in der Kampagne zum Zug gekommen ist. Ich komme zum Schluss und damit zurück zu der Einordnung. Das hatten wir vorhin, also Ansatzpunkt für 2008 war eine digital erweiterte Medienumgebung, der Nutzung weit über die klassische Distribution von Kampagneninhalten hinausging. Medien spielen mittlerweile, wenn man sich diese Dimensionen anschaut, auch weiter eine noch größere Rolle, als das zuvor der Fall war. Und der Stellenwert der Medien, sowohl in Gestalt klassischer Massenmedien wie auch digitaler Medienumgebungen, ist 2012 erneut gewachsen. Und dieser Stellenwert ist maßgeblicher Kontext, beziehungsweise bestimmt er die Culture of the Campaign. Und jetzt wird es eigentlich wirklich interessant, denn wo führt das denn nun hin? Was passiert jetzt mit den Nerds? Marschieren sie tatsächlich in das Weiße Haus und ändern sie die Amtsführung von Obama? Diese Diskussion hatten wir in 2008, da ist das nicht wirklich passiert. Möglicherweise sieht es jetzt etwas anders aus. Das sehen wir jetzt also in der nächsten Zeit auch solche neuen, auf Daten und der Kommunikation in sozialen Medien basierenden Kommunikationen in Richtung der Bürger oder zwischen Bürger und Präsident oder zwischen anderen Akteuren vermehrt nach diesem erneuten Wahlsieg? Welche Lehren ziehen die deutschen Wahlkämpfer? Ich glaube nicht, dass wir so einen Kollegen wie Harper Reed bis auf Weiteres in deutschen Wahlkampfzentralen sehen. Den kommt vielleicht mal zu Besuch. Obwohl, vielleicht ist es auch nur die Entsprechung zu Sascha Lobo. Der sieht ja auch angemessen albern aus. Also wir werden sehen, was da passiert. Was man sagen kann, ist, dass vieles, was den US-Wahlkampf jetzt bestimmt hat, ist ohnehin nicht möglich. Nicht, weil man nicht an die Daten kommt, sondern weil die Zeit fehlt, diese Daten aufzubauen und tatsächlich dann so produktiv in den Wahlkampf auf den letzten Metern einzuspeisen, wie das in den USA der Fall gewesen ist. Das hat man schon 2008, 2009 bei dieser Folge von Wahlen in den USA und Deutschland nicht wirklich berücksichtigt. Das wirklich aus meiner Sicht jetzt Interessanteste, auch nicht nur Politik, durchaus medien- und kulturwissenschaftlich Interessante, ist ja, welche Wechselwirkungen entstehen denn nun aus der Erfahrung dieses datenorientierten, in den sozialen Medien stattgefundenen Wahlkampfs? Gibt es denn vielleicht auch sowas wie Abwehrreaktionen? Dieses Vote-Shaming hat schon für einige Bürger in den USA durchaus gezeigt, dass man hier möglicherweise mal ein paar Gänge zurückschalten könnte, was das Datensammeln, das Weitergeben von Daten angeht. Oder ergibt sich tatsächlich durch die immer stärkere Adressierung und Kommunikation in den sozialen Netzwerken nun auch die Chance, dass sich dort selbst neue Akteure entwickeln, die sich dezentral in den Netzwerken organisieren und mit den klassischen Parteistrukturen nicht so viel zu tun haben. Die Tea Party wäre ein starker Hinweis in diese eine Richtung. Am anderen Ende des Spektrums unter Umständen die Occupy-Bewegung, die auch nicht verschwunden ist, sondern die durchaus auch wieder aktiviert werden könnte. Ein Impuls für die USA hat jetzt vor kurzem geliefert Stephen Johnson in seinem Buch Future Perfect, The Case for Progress in a Networked Age. Er beschreibt dort einige Beispiele für solche dezentralen Netzwerke. Und wir haben nun diese Kampagne, die tatsächlich gewissermaßen vorweggenommen hat oder in ähnlichen Weise eigentlich gearbeitet hat, wie Johnson argumentiert, dass es eben Netzwerke gibt, die ich aktivieren kann, die ich anlassbezogen bündeln kann und die ich dann eben auch politisieren kann. Johnson findet darunter den Begriff oder formuliert in diesem Buch den Begriff der Peer Progressives und beschreibt damit Produktionsgemeinschaften, auch das ein Begriff, der kulturwissenschaftlich ja sehr relevant ist, die in der Lage sind, politische Impulse zu geben. Die Open-Source-Bewegung wäre so ein Beispiel. Und das Buch haben Sie gerade kurz gesehen, das ist orange. Dass es orange ist, also die neue politische Modefarbe hier in Deutschland, das ist ein Zufall. Aber Peer Progressives als Idee, ein Ansatz, ist einer, der nicht so weit weg ist von dem, was hier in Deutschland mit den Piraten passiert ist. Und das wäre ein anderer Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Den hören wir heute allerdings nicht mehr. Christoph Bieber war das mit einem Vortrag über die Rolle der sozialen Netzwerke in Wahlkämpfen. The State of the Social Media, was kommt nach dem Obama-Effekt, so hieß sein Vortrag. Aufgezeichnet wurde der am 20. November 2012 und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Wish You Were Here, Open Technologies Social Media des Instituts für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit dem C60-Kollaboratorium für kulturelle Praxis.
D-Radio Wissen. Hörsaal.